So, guten Morgen. Erstmal. Mein Name ist Lars Wiedemann. Ich bin Frontend-Entwickler bei Chemedia. Und ich möchte mal heute einen Talk über Redux in modernen React-Web-Anwendungen halten. Erstmal ein kurzer Diskurs in unsere Firma, was wir überhaupt machen, warum wir das machen und was ich dort überhaupt tue. Also wir sind die Chemedia, wir sind in Chemnitz hier ansässiges Unternehmen und wir bauen für die Firmen Webanwendungen im Bereich eSolution. Das heißt, die können dort ihre Mitarbeiter schulen in Form von Kursen. Das heißt, die breiten ein bestimmtes Themengebiet auf. Die Kurse können dann von den Mitarbeitern absolviert werden in einer bestimmten Zeit. Und anschließend können optional dann Fragen gestellt werden und die Fragen können dann wieder ausgewertet werden. Das Ganze läuft, wie schon gesagt, über eine Webanwendung, die wir mit Angular 1, 2 bzw. auch mit Redux bauen. Im Backend haben wir dann Java noch im Einsatz. Die ganze Applikation läuft in über 36 Ländern. Wir haben größere Kunden wie Kaufland oder auch Daimler oder die Santander Bank. Dort haben wir das alles im Einsatz. Und letztes Jahr haben wir dann auf die Redux-Architektur mit umgestellt und sind damit sehr zufrieden. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt einfach mal einen Vortrag halten, wie man eine Web-Applikation mittels Redux baut. Genau, noch kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Frontend-Entwickler, JavaScript ist mein Spezialgebiet. Das mache ich jetzt schon seit 2006 ungefähr, hauptberuflich. Und mit Angular bzw. React habe ich dann 2012 angefangen, 5 Jahre jetzt mittlerweile her schon, und mache das eigentlich bloß noch ausschließlich. Genau. So, fangen wir mal an. React. Wer von euch hat schon mal React genommen oder wer nutzt es von euch? Hände mal hoch. Okay. Wer nutzt Angular? Gibt es da welche? Oh, cool. React. Mal kurz ein paar Worte zu React. React ist ein JavaScript-Framework, kommt von Facebook, ist Open Source, kann man sich also auf GitHub runterladen und ist eigentlich gedacht für sogenannte Single-Page-Applications. Single-Page-Applications, um mal kurz den Begriff noch zu erklären, ist an der Stelle, dass wir eine Applikation haben, die einmal vom Server geladen wird. Und der Rest, das Rendering der ganzen Seite, passiert im Frontend mittels JavaScript. Und die ganze Seite an sich muss beim Klick, also wenn der Nutzer eine Interaktion macht auf der Seite, muss nicht die ganze Seite nochmal neu geladen werden, sondern nur bestimmte Teile, die sich ändern, ausgetauscht werden. Hat halt den Vorteil, wir brauchen nicht immer den ganzen Traffic wieder hin und her schicken, obwohl es immer wieder fast das Gleiche ist, sondern wir tauschen nur noch die Sachen aus, die sich geändert haben. Und da an der Stelle hilft uns hier React weiter. React hat im Hintergrund eine sogenannte Komponentenarchitektur. Das heißt, eine Seite besteht aus vielen oder mehreren Komponenten, die in sich gekapselt und abgeschlossen sind und die nur über sogenannte Props nach außen kommunizieren können, nach oben sozusagen. Also es geht immer so ein Bubble, sagt man das immer. Das heißt, dass die Komponenten ganz unten ganz oben ihre Informationen tragen, was gerade zu tun ist. Genau, das zu React. Und wenn man jetzt so eine React-Anwendung mal aufsetzen möchte, wenn man jetzt einfach mal sagt, ich möchte jetzt einfach mal React beginnen und ich möchte so eine Demo-Applikation mal bauen, dann ist es ziemlich schwierig, dort anzufangen, weil man muss sich erstmal das React zum Beispiel irgendwo runterladen, von dem CDN oder von GitHub zum Beispiel. Dann muss man irgendwie so einen Build-Workflow bauen. Das heißt, man muss irgendwie die JavaScripte, die man dann zusammengeschrieben hat, zusammen konkatenieren, vielleicht noch minifizieren, wenn man die im Live-Betrieb sozusagen hat. Und dann kann man diese Anwendung ausliefern. Das ist ein bisschen ein Overhead, den man da betreiben muss. Kann man zum Beispiel dieses Konkatenieren von JavaScript-Dateien, könnte man jetzt mit Grunt oder Gulp machen. Oder die neueren Versionen, wenn man jetzt Apps baut, kann man auch mit Webpack bauen. Genau. Und um diesen Einstiegshürde erstmal zu minimieren, dass man diesen ganzen Boilerplate nicht hat, wenn man da noch Tests schreiben will, muss man noch ein Test-Framework reinnehmen. Das Ganze, um das Ganze zu optimieren, gibt es das sogenannte Create React App. Das ist ein Inkubator, der kommt von Facebook. Damit kann man relativ einfach seine App erstmal so ein Bootstrap zusammenbauen. Die Idee kommt nicht von React selber oder von den Facebook-Leuten selber, sondern die kommt eigentlich von Ember. Also Ember CLI gab es damals. Die hatten das als erstes mit auf der Command-Line-Zeile für JavaScript-Frameworks so ein Build-Tool gehabt. Und damit war es halt möglich, einfach mal so eine Plain Application halt hochzuziehen. Das gleiche gibt es auch noch für Angular CLI, jetzt in der 2er-Version. Und wir haben hier für unser React die Create React App genommen. Die Create React App, wenn ihr das nehmen wollt, dann braucht ihr als erstes Node auf eurem Rechner. Node ist ein JavaScript, das ihr auf eurem Rechner sozusagen laufen lassen könnt, ohne dass ihr jetzt direkt im Browser das machen müsst. Es geht direkt auf den Server, auf den Server bzw. auf eurem Rechner. Nebenbei braucht ihr noch neben Node.js noch den Node Packet Manager NPM. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch über die Seite, ich zeige die mal schnell, mal sehen, ob ich die da habe. Nee, hab ich nicht da. Create React App. So. Das ist praktisch die Seite hier. Und hier stehen dann auch die Installationsanweisungen. Ihr könnt dann einfach über npm install -g diese Applikation oder diese Lib euch global installieren und könnt dann einfach mal so eine App bootstrappen. Okay. So. Ich habe das schon mal vorbereitet, so ein bisschen wie in einer Kochshow. Ich habe hier schon mal das gebaut. Ich habe jetzt einfach hier mal Create React App gestartet und habe die App einfach mal My App genannt. Danach passiert eine ganze Menge. Der zieht sich nämlich die ganzen Bibliotheken runter, die er dafür braucht, um das Ganze erstmal zu bundeln, um irgendwelche Tests laufen zu lassen oder auch um den Developer-Server zu starten. Im Hintergrund läuft hier noch ein Webpack. Wenn wir so auf dem Developer-Server sind oder auch ein Production-Bild bauen, läuft ein Webpack, was diese Aufgabe übernimmt. So, die Installation hat ungefähr 2 Minuten gedauert und rauskommen tut dann an der Stelle das hier. Wir haben jetzt hier ein, das war noch ein bisschen größer, könnt ihr es erkennen? Ja, okay. Genau, hier haben wir einfach eine Applikation zusammengebaut, mal schnell. Das heißt, wir haben hier ein Source-Verzeichnis, da liegt eine App.js drin und genau das ist schon unsere erste React-Komponente, sage ich mal. Das heißt, eine React-Komponente, die ist im ES6, JavaScript ES6-Style geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt im JavaScript auch Klassen. Das seht ihr hier, die hat einen Namen. Und die hat eine Render-Function. Und die Render-Function, das ist eigentlich das Essentielle bei React, das ist die Function, die den kompletten DOM dann zurückgibt, der Komponente, also das HTML hier an der Stelle. Das seht ihr hier, gibt das komplette HTML zurück im Return. Genau. Dann werden auch gleichzeitig noch mit Tests erzeugt. Einfach mal hier so ein Demo-Test. Und ich kann auch sofort anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meiner Command-Line bin, kann ich npm start. Ihr seht doch schon mal einen Ausblick, dann, wie es aussieht, was wir da für eine Demo-App vorbereitet haben. Das ist jetzt diese React-App, die wir einfach mal schnell zusammengebaut haben. Also wir können jetzt hier sofort anfangen zu entwickeln und unsere eigenen Komponenten zu schreiben. Das geht relativ zügig. So, das gleiche könnte ich dann auch noch machen für npm test. Kann ich auch schon Tests loslaufen lassen. Das heißt, alle Dateien, die mit .test.js enden, sind Dateien, die für einen Test da sind und die zieht er sich automatisch mit rein. Und ihr seht ja, ich habe hier einen Test hier drin und der ist auch schon durchgelaufen. Das hat schon funktioniert. Genau, das war das. Und dann nochmal das letzte gezeigt, npm build. Das war aber sehr schnell. Npm run. Build. So. Dauert das einen kleinen Moment. Und dann haben wir jetzt hier drin in unserem Bildverzeichnis schon eine Index.html, die ist auch schon gezippt und JavaScript und CSS-Dateien ebenfalls minifiziert und schon für die Auslieferung vorbereitet. Das heißt, dieses Bundle, was wir hier haben, dieses Bild, können wir sozusagen 1:1 nehmen und auf einem Live-Server sozusagen hochschieben, auf unser Production-System oder auf ein Testsystem oder wo auch immer. Genau. Wie bitte? Ja, genau. Ja, Bubble ist an der Stelle schon drüber gelaufen, genau. Okay. Bei Single-Page-Application ist es auch so, dass wir kein Routing mehr haben, im klassischen Sinne. Das heißt, normalerweise, wenn wir eine normale Webseite gebaut hätten, wo der Server komplett alles ausliefert, übernimmt der Server das Routing. An der Stelle aber muss der Client das Routing übernehmen, weil wenn der User interagiert auf der Seite, der klickt auf irgendeinen Link und lädt die Seite neu, dann will der ja immer wieder den gleichen Zustand haben, bevor er da hingeklickt hat, bevor er die Seite neu geladen hat. Und um das zu bewerkstelligen, gibt es einen Router. Den gibt es im React, den gibt es im Ember, im Angular, überall. In den ganzen SPA-Frameworks, also Single-Page-Application-Frameworks, gibt es sogenannte Router. Und die kümmern sich darum, dass man die URL oder dass die URL halt aktualisiert wird. Das kann über zwei Wege geschehen. Einmal über die sogenannte History-Push-API. Das bedeutet, dass genau der Location-Part in der URL geändert wird. Aber die Seite an sich wird nicht neu geladen, sondern es wird nur die URL ausgetauscht. Problem bei der History-Push-API ist, dass diese nicht überall in den Browsern zur Verfügung steht. IE9, glaube ich, war es jetzt gewesen, wo es einfach nicht da ist. Und dafür gibt es sogenannte Hashbang-URLs. Also es gibt zwei Strategien, wie ich diesen Router fahren kann. Das heißt, bei Hashbang-URLs wird diese Raute hier ans Ende der URL gesetzt. Meinetwegen, wir haben jetzt hier eine Demo-Seite, demo.com/, und dann wird die Raute rangesetzt. Und alles, was nach der Raute steht, ist praktisch unsere URL, die wir haben, die der Client nimmt. Die Applikation bekommt dann die URL sozusagen immer reingereicht, also im JavaScript bekommt er die URL immer reingereicht und kann anhand der URL entscheiden, welche Komponenten sind jetzt für diese URL gültig, welche soll ich rendern, welche soll ich nehmen. Das ist ein Vorteil von dem React-Router, den haben wir auch bei uns im Einsatz. Und ein weiterer Vorteil ist, ich möchte ja, wenn ich eine größere Applikation baue, nicht das komplette JavaScript schon am Anfang ausliefern. Zum Beispiel, ich denke jetzt an den Login. Wenn wir ein normales Login-Fenster haben, wo eigentlich nicht so viel passiert, dann möchte ich nicht das komplette JavaScript für diese ganze Seite ausgeben, sondern ich will eigentlich nur so einen kleinen Teil dafür ausgeben. Und dafür ist dann der Router zuständig. Ich kann praktisch für jede Route, die ich betrete, wenn ich jetzt erfolgreich eingeloggt bin, zum Beispiel komme in den User-Bereich rein, dann kann ich dynamisch JavaScript für diese Route nachladen. Das hat halt einen ziemlichen Performance-Gewinn, weil ich brauche nicht so lange warten, um alle JavaScript-Dateien am Anfang erstmal zu laden. Ja? Ja, also wenn du Anker dort drin verwendest, da gibt es tatsächlich Probleme, ja. Das stimmt. Aber das hat auch einen Vorteil, wenn du jetzt auf einen Anker-Link sozusagen verweist, dann weißt du ja, dann hast du ja schon die URL auch oben mit drin. Also du könntest die ja mit aufnehmen. Für dich sind das ja alles Links in dem Sinne. Ja? Genau. Okay. Gut, das war so ein kurzer Exkurs nochmal in React, beziehungsweise in den React-Router. Und bevor ich mit Redux beginne, was überhaupt Redux ist und wie es funktioniert, würde ich nochmal einen kurzen Exkurs in Immutables machen, weil das Wichtige ist für Redux, um das Ganze hinten drum zu verstehen. In JavaScript ist es so, es gibt verschiedene Arten von Variablen. Es gibt primitive Variablen, es gibt nicht primitive Variablen. Zu primitiven Variablen zählen hier Strings, Numbers, Booleans. Und hier haben wir es so, ich habe jetzt hier einfach mal ein Codebeispiel gemacht. Ich definiere eine Variable x, setze diesen Wert auf 2 dann und dann schreibe ich x auf y. Nachträglich ändere ich dann x mit dem Wert 3. So, was rauskommt, wäre es für true. Ich vergleiche unten die Werte, ob x gleich y ist, wäre es für true. Okay, wäre es für false. Ja, genau. Cool. So. Das ist noch logisch. Das nächste Problem ist bei den nicht-primitiven Variablen. Das heißt, nicht-primitive Variablen sind zum Beispiel Objekte oder Arrays. Ich habe jetzt hier mal eine Variable, wieder meine x-Variable genommen. War sehr kreativ an der Stelle gewesen. Und habe die hier mit einem Key und dem Value 2 belegt. Danach schreibe ich die x-Variable auf y und ändere wieder hier an der Stelle, ich glaube, ich muss mal den Pointer einschalten, hier an der Stelle den Key A von x auf den Wert 3. Und dann vergleiche ich die Werte wieder. So, und hier unten. Wäre es jetzt für true in der Konsole-Meldung hier unten? Wäre es für false? Der Wert ist identisch. Das Problem ist, im JavaScript liegt das Problem, also nicht das Problem, aber die Ursache liegt im JavaScript. Und zwar arbeitet im Hintergrund JavaScript mit Referenzen. Das heißt, wenn ich diese Variable hier an der Stelle x zuweise, wird nicht dieser Wert einfach drauf kopiert, sondern es wird nur eine Referenz auf die Variable x gelegt. Und das ist ein Problem. Also man muss es wissen. Weil das hat dann folgende Problematik an. Die erkläre ich jetzt gleich mal. Ich habe eine Liste von Produkten. Das ist das hier. Das ist ein Array of Objects. Die Produkte haben eine ID und einen Namen. Anschließend gebe ich diese Produkte in meine React-Komponente rein. Nochmal zum Verdeutlichen, diese Props ist immer das, was ich in diese Komponente reingebe. Ich sage mal, man kann sich bei React eine Komponente vorstellen wie eine Funktion. Das heißt, eine Funktion hat Übergabeparameter. In dem Fall sind das hier unsere Props und hat einen Return-Wert. Das ist das, was dann von der Funktion rauskommt. Genau das gleiche ist bei diesem Return-Wert hier. Der entspricht dem eigentlich. Und hier gebe ich praktisch von außen, wie das jetzt von außen reinkommt, sollte erstmal völlig irrelevant sein. Hier gebe ich diese Produkte praktisch rein und ich kann darüber iterieren mit Map und kann dann die Produkte anzeigen an der Stelle. Wenn ich jetzt ein Produkt aus meiner Liste, ja, das hier. Das, genau, das müsste eigentlich einen Syntax-Error geben. Das ist aber eine Eigenheit von React. Die Dateien, die wir hier, die heißen nicht JavaScript.js, sondern die heißen .jsx. Das heißt, für Babel, der im Hintergrund arbeitet, weiß der, das sind die Definitionen, also das ist erlaubt dafür. Er weiß, dass es erlaubt ist. Und im Hintergrund, also es ist auch so, dass React mit dem sogenannten Virtual DOM arbeitet. Das heißt, der ersetzt nicht einfach diesen, oder der arbeitet nicht direkt auf dem DOM im Browser, sondern hat nochmal ein Virtual DOM praktisch daneben liegen und arbeitet auf dem. Deshalb ist es auch in dieser Schreibweise so. Man muss auch noch dazu sagen, es ist auch so, dass wir in der aktuellen Version von React, das ist die 15, die LSR, Last Stable Revision, müssen wir immer einen Div-Container um unsere Komponente packen oder einen Span-Container. Auf jeden Fall irgendwie einen Anker, dass React damit arbeiten kann. In der neuen Version jetzt, in der 16er, also React Fiber nennt sich das, aber es wird wahrscheinlich die 16er Version werden, ist es so, wir können dann auch mehrere Divs auf einer Ebene zurückgeben. Das kommt aber erst noch. Also das kann man jetzt auf beta.facebook.com, kann man jetzt schon das neue React Fiber testen, ob es funktioniert. Und die sind jetzt, ich glaube, bei 99,5% Fertigstellung. Also die haben da so einen Test, eine Testseite und dann gucken die immer, wie viel Prozent dann von den Tests, die sie noch zu tun haben, schon erledigt sind. Genau. Okay, genau. Wir waren jetzt hier stehen geblieben bei dem Produkt. Wir haben jetzt hier ein Produkt und wollen von unserer Liste von den Produkten einfach mal von dem ersten den Namen ändern. Und jetzt kommen wir genau in die Problematik rein. Der Render-Prozess im Browser ist der teuerste Prozess. Man sollte versuchen, das zu vermeiden, immer wieder in den DOM reinzuschreiben oder Updates auszuführen. Und genau das ist der Vorteil bei React, warum es auch so schnell ist. React guckt, was sich geändert hat und ändert nur Sachen oder nur Teile, die sich wirklich unterscheiden von dem aktuellen. Und hier kommen wir dann an der Problematik an, React kann das nicht unterscheiden. Weil, wie schon vorhin gesagt, bei den Immutables ist es so, er kann, dadurch, dass wir mit Referenzen arbeiten, stellt er nicht fest, dass irgendwas geändert wurde. Es gibt sogenannte Lifecycles im React. Das sind so Funktionen, die immer aufgerufen werden. Unter anderem heißt dann eine Funktion Should Component Update. Und das ist praktisch genau die Stelle, wo React guckt, wie sehen meine alten Properties aus, die ich drin habe, meine alten Produkte, und wie sehen die neuen Produkte aus, die ich drin habe. Und die sind aber identisch, weil JavaScript halt im Hintergrund mit diesen Referenzen arbeitet. Und das ist ein Problem. Das muss man wissen und kann das folgendermaßen umgehen. Und zwar, indem man einfach eine sogenannte Kopie oder eine neue Instanz erstellt. Hier das gleiche Beispiel nochmal. Ich habe hier wieder unsere x-Variable mit a gleich 2 und schreibe die wieder auf y drauf. Und jetzt mache ich ein Object Assign. Object Assign ist so... Wie? Oh. Schändlich. Okay, ich versuche mal nicht so sehr hier ranzukommen. Object Assign ist praktisch so, hier an der Stelle nehme ich erstmal ein leeres Objekt, packe auf das leere Objekt nochmal die Werte von x drauf. Und dann packe ich nochmal ein neues Objekt drauf, und zwar mit a gleich 3. Das wird zusammengemerged und es wird ein neues Objekt erstellt. Und damit habe ich dann hier das Ergebnis, dass diese beiden Werte nicht identisch sind. Und wenn React das mitkriegt, dass die Properties sich unterscheiden, dann rendert der den kompletten die komplette Komponente nochmal neu. Genau. Das müssten wir da jetzt nur noch auf dieses React-Components anwenden und dann würde das praktisch funktionieren. Okay. So, jetzt wären wir bei Redux. Redux ist in einem Satz gesagt, und das ist schwer, dass wir unseren State, den wir haben in der Applikation, dass der in einem globalen Storage oder in einem globalen Speicher sozusagen liegt. Das ist eigentlich Redux versucht, in einem Satz zu sagen. Wir haben dafür eine Demo-Applikation gebaut, also ich und mein Kollege, der Martin, der heute leider verhindert ist. Ich stelle euch einfach mal kurz die Applikation vor und dann schauen wir mal drauf von oben, erstmal von sehr High Level, wie das Redux funktioniert. Ich habe eine Applikation, in der hatte ich Produkte drin. Das ist hier auf. Kann man das sehen? Ja, ne? Also hier, wo ich jetzt auf der linken Seite, das ist meine Produktliste, das ist so ein Warenregal. Und hier drüben, auf der rechten Seite, das ist mein Warenkorb. Und immer wenn ich auf dieses Plus klicke hier, kann ich Sachen in den Warenkorb reinlegen. Und wenn ich hier drüben auf den Papierkorb klicke, kann ich sie wieder rausnehmen. Relativ simpel. Ich kann hier eine ganze Menge reinnehmen und ich kann dann auch Produkte editieren. Sollte jetzt aber erstmal für das Beispiel oder für die Erklärung von Redux nicht weiter relevant sein. Ich könnte jetzt ja Demo reinschreiben, speichern und dann habe ich auch hier drüben in meinen Warenkorb alle Namen aktualisiert, sowie auch hier, auch wieder den Namen aktualisiert. Ich hätte auch den Preis ändern können, es wäre völlig egal gewesen. Also ich kann ja auf jeden Fall hier das Ganze editieren. Das ist unser Beispiel, an dem ich jetzt versuche, das Redux zu erklären. Okay. So. Hier nochmal so eine grafische Abbildung unserer App. Wie schon gesagt, wir haben ja ein Komponenten-Framework und wir hätten hier die erste Komponente, das ist unsere Warenregal-Komponente. Ja? Die ist mit was gekoppelt? Nee, also diese Anwendung ist im Backend mit nichts gekoppelt. Also es gibt kein Backend dazu. Das ist wirklich nur eine reine JavaScript-Anwendung. Also da ist kein Backend dran. Aktiv. Genau. Also wir hätten jetzt hier unsere Warenkorb-Komponente, unsere Regalkomponente. Hier ist unser Regal, hier liegen die ganzen Produkte drin. Und das ist die Warenkorb-Komponente. Diese Komponenten haben ihren eigenen Speicherbereich. Das heißt, hier drin in diesem Produkt, hier drin in diesem Regal, liegen verschiedene Produkte. Das ist praktisch ein Array of Objects wieder. Und das besteht halt, so ein Object besteht aus einer ID, Name und einem Preis. Gleiches Spiel hier drüben. Die sind jetzt zufälligerweise identisch, aber es könnte auch sein, dass in dem Warenkorb jetzt gerade nichts drin ist. Könnte man sich auch vorstellen. Auch wieder ein Array of Objects mit ID, Name und so weiter. Und jetzt versuchen wir das nochmal auf Redux zu übertragen. Bei Redux, wie ich schon gesagt habe, haben wir einen globalen Store. Das heißt, man kann sich diesen Store hier als großes globales JavaScript-Objekt vorstellen. Und die einzelnen Keys, Shelf und Basket, sind eigentlich nur kleine Bestandteile des riesigen Stores. Und die Komponenten, die ich gerade erklärt habe, also diese Regalkomponente oder auch die Warenkorbkomponente, können sich auf verschiedene Teile des Stores subscriben. Das heißt, die können sich informieren lassen, wie ist erstmal der Initialzustand und bitte sag mir Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Und vor allen Dingen, wie sieht dann der neue Store aus? So, die können sich praktisch auf einen bestimmten Teil subscriben, die können sich auch auf mehrere Teile subscriben, aber hier in dem Fall ist es unnötig, dass sich das Regal noch mit auf den Warenkorb subscribe. Das ist erstmal an der Stelle überflüssig. Wenn wir jetzt auf diesen Plus-Button hier klicken, dann ist es so, wird im Hintergrund eine sogenannte Action getriggert. Das ist was Redux-Spezifisches. Das heißt, eine Action ist ein JavaScript-Objekt, besteht aus einem Type. Das ist ein String. Das heißt, es ist ein einmaliger Wert, den der da drüber schickt. Hier an der Stelle ist es Add to Basket. Das ist wie eine Anweisung. Was soll er tun? Und dann gibt es ein Payload dazu. Das ist hier. Das sind die Daten, die zu der Anweisung übertragen werden sollen. Also in dem Fall, wenn wir jetzt was in unseren Warenkorb legen, wollen wir das Produkt definieren, was da reingelegt werden soll. Und das machen wir über den Payload. Anschließend gibt es sogenannte Reducer. Das heißt, die Action wandert durch die Reducer durch. Und Reducer haben die Aufgabe, oder die sind erstmal so gebaut, dass sie nur auf einen bestimmten Teilbereich des Doors, den wir hier definiert haben, Zugriff haben. Das heißt, der Basket Reducer hat nur Zugriff auf den Basket Store Bereich und der Shelf Reducer hat nur Zugriff auf diesen Shelf Store Bereich. Was anderes können die nicht manipulieren. Die Action durchläuft alle Reducer. Jeder hat die Chance, wenn er in der Applikation als Reducer registriert ist, auf die Action zu hören und seinen Store-Bereich, der hier drüben liegt, anzupassen. Das heißt, eine Kopie davon zu erzeugen und den dementsprechend zu ändern. Wie das dann im JavaScript aussieht, zeige ich euch gleich nochmal. Das heißt, hier läuft die Action durch, läuft auf den Basket-Reducer drauf, der stellt fest, alles klar, Add to Basket, das ist meine Aktion, hier muss ich was tun. Und er würde praktisch den Payload, den wir hier drüben mitbekommen, in seinen Store reinlegen. Er legt eine Kopie des Stores an, seines Bereiches, und erzeugt eine neue davon. Gleiches Spiel bei dem Shelf Reducer. Der Shelf Reducer stellt aber jetzt fest, die Action Add to Basket, die interessiert mich nicht, das ist nicht relevant für mich, die geht durch. Das heißt, er gibt seinen alten Store wieder zurück. Da hat sich nichts geändert. Wenn alle Reducer in der Applikation durchgelaufen sind, wird der komplette Store aktualisiert. Mit dem Aktualisieren weiß im Hintergrund Redux, was hat sich überhaupt geändert und kann dann die jeweiligen Komponenten wieder benachrichtigen, dass eine Änderung an ihrem Storage-Bereich, den sie abonniert haben, stattgefunden hat. In dem Fall hier wäre es der Basket, wäre es unsere Basket-Komponente, die würde informiert werden, dass wir jetzt ein neues Produkt sozusagen hineingelegt bekommen haben. Und das hätte halt den Vorteil, dann würde nur dieser eine kleine Bereich hier drüben gerendert werden. Das würde ich dann nochmal zeigen, wie das dann direkt auch im Browser aussieht. Okay. Genau. Live Application. So, jetzt schauen wir. Die ganzen Demos, die ich jetzt hier zeige, gerade mit diesem, also das ganze Shop-System, das haben wir auch auf GitHub gehostet. Das heißt, im Anschluss werden die Folien dann, glaube ich, auch online gestellt. Ihr könnt dann auch gerne auch nochmal reingucken und schauen, wie das ausschaut. Und das wir vielleicht mit als Demo mitnehmen. Noch eine kurze Anmerkung hierzu. Wir haben das Ganze in TypeScript geschrieben, also nicht in JavaScript, ES6, sondern in TypeScript. TypeScript ist nochmal so ein Aufsatz auf JavaScript. Das heißt, man hat dort noch Typisierung drin. Das heißt, man kann sagen, der Variable ist eine Number oder sowas in der Art. Oder man hat auch Interfaces drin oder auch Generators, genau. So, okay, schauen wir uns mal kurz die Applikation an. Also vom Grundaufbau ist es so, ich habe hier unter Source liegt immer die Applikation drin, wenn man die mit Create React App zusammenbaut. Man kann das auch anders konfigurieren, aber so ist erstmal der Standardweg. Das heißt, wir haben hier unsere Actions definiert, wir haben hier unsere Container, das sind sozusagen die Komponenten, wir haben die Reducers und wir haben hier nochmal einen Store. Das ist so vom Grundaufbau das, wie die Applikation funktioniert oder wo die Daten liegen. Jetzt schauen wir mal in so eine Action rein. Das heißt, im React ist es so, ich exportiere immer eine sogenannte Funktion. Der kann ich halt einen Payload mitgeben. Hier in dem Fall Add to Product, gebe ich halt einfach das Produkt mit, was ich hinzufügen möchte in den Warenkorb. Und dann haben wir hier unseren Return-Wert. Der gibt einfach nur ein Objekt zurück. Das heißt, hier an der Stelle Add to Basket, das habe ich hier oben definiert. Add to Basket ist eine Konstante, ein String. Und dann kriege ich hier noch den Payload rein. Ach Quatsch, Remove from Basket ist, genau, Remove from Basket. Kriege ich den Index raus, der gelöscht werden soll. Ich habe jetzt so eine Liste von, keine Ahnung, vielleicht 5 Produkten in meinem Warenkorb drin und ich möchte den zweiten Eintrag raus haben. Das ist der Produktindex. Man hätte das alles viel eleganter bauen können, aber jetzt hier für diese Anwendung sollte es erstmal ausreichen. Okay, so, das wäre jetzt ein Beispiel, wie eine Action bei uns so definiert ist. Dann haben wir sogenannte die Reducers. Schauen wir mal kurz in die rein. Reducers ist auch wieder eine Funktion. Und hier bekommen wir den State rein. Der State ist praktisch das, wie sieht der Bereich, den du abonniert hast als Reducer, wie sieht der jetzt gerade im Moment aus? Das ist diese State-Variable. Und dann bekomme ich als zweiten Parameter die Action mit. Das heißt, in Action steht Type und der Payload drin. Dann haben wir hier in dieser Funktion einfach eine Switch-Case-Anweisung. Wir prüfen, was es für ein Type ist. Und wenn jetzt zum Beispiel für unseren Warenkorb Reducer die Anweisung kommt, add to basket, das haben wir hier, dann erzeugen wir eine Kopie mit Object Assign, leeres Objekt, State und packen an die Products hier das neue Produkt mit an. Hängt das einfach mit dran. Diesen Wert return wir und geben den praktisch zurück an die Redux-Architektur. So, dann schauen wir mal schnell, wie die Reducer definiert werden. Also hier haben wir noch, wir haben unter Reducers, gibt es die ganzen Reducer definiert und dann haben wir eine Index.ts genommen. Und in dieser Index.ts definieren wir, welche Reducer überhaupt in unserer Applikation aktiv sind oder genutzt werden sollen. Das heißt, wir haben hier einen Shelf-Reducer und wir haben den Basket-Reducer. So, und dann verknüpfen wir das. Genau, hier. Dann verknüpfen wir das Ganze nur noch an den Store. Das heißt, Redux, ich muss ja Redux irgendwie mitteilen, dass ich Reducer habe und dass die Reducer sich diesen Store für den Store-Bereich zuständig sind. Und das mache ich hier an der Stelle. Das heißt, ich importiere mir hier von Redux den Create Store, die Funktion Create Store. Dann gibt es von Redux wieder ein paar Helferfunktionen. Das heißt, hier Combine Reducers. Das heißt, in diese Funktion packe ich meine ganzen Root Reducer oder meine ganzen Reducers, die ich in der Index.ts definiert habe. Und damit habe ich eigentlich die Applikation, oder habe ich jetzt erstmal das Redux hintenrum, sage ich mal, aufgesetzt. Und jetzt schauen wir mal vorne in unsere Komponente rein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Marktkomponente. Die Marktkomponente ist praktisch das Ganze hier. Also die Marktkomponente ist alles. Und die beinhaltet dann diese kleinen Komponenten, die Produktkomponente und die Basket-Komponente. Das ist unsere Marktkomponente, genau. Hier können wir nochmal kurz das HTML sehen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Shop. Das ist unser Warenregal als eigene kleine Komponente und das ist unser Warenkorb. Und wir exportieren, hier oben definiere ich nochmal die Klasse, also Class Export. Hier definiere ich nochmal die Komponente und hier unten an der Stelle, das ist die wichtige Stelle, dieses Connect, diese Funktion kommt von Redux und hier tue ich an einer Stelle die Properties definieren, das heißt den Store-Bereich, den ich gern haben möchte und die Funktionen, also die Actions dazu. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal in die Map State to Props rein, das ist hier diese Funktion. Hier kann ich mich, das ist eine Funktion, hier in dieser Funktion landet immer wieder die Applikation oder wird getriggert, wenn sich was an dem State ändert. Und dann kann ich praktisch auf meine React-Properties, also die praktisch in React immer reingereicht werden, diese Werte halt übernehmen. Ich kann die mir rausziehen an der Stelle. Ich kann jetzt hier sagen, okay, mich interessiert von dem ganzen Store die Produkte aus dem Bereich Warenkorb. Oder mich interessiert, wie in dem Fall, die Produkte aus dem Warenregal. Auf diese kann ich mich sozusagen hier subscriben oder halt listen, hören drauf, wenn sich da was ändert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann hier Map Dispatch to Props. Das heißt hier, das ist auch wieder, das ist diese Funktion. Diese Funktion kommt auch wieder von Redux. Und wir bekommen hier ein sogenanntes Dispatch mit von Redux. Das heißt, immer wenn wir eine Aktion triggern, anstoßen wie Add to Basket, haben wir ja vorhin gesehen, ist es nur so ein JavaScript-Objekt, was einfach nur ein Type und ein Payload hat, dann rufe ich einfach über das Dispatch hier an der Stelle das auf und kann damit die Aktion in Redux triggern. Damit weiß Redux Bescheid, okay, jetzt geht die Aktion los, jetzt muss ich diese Aktion an die Reducer weitergeben. Genau. Hier nochmal kurz diese Shelf-Components und diese Basket-Components, können wir nochmal kurz reingucken. Ich übergebe oder ich kann in React immer über sogenannte Properties oder über diese Attribute hier die Werte sozusagen definieren, die reingehen in die einzelnen Komponenten. Und hier stecke ich dann bloß noch die Shelf-Products rein und die Basket-Products, also genau diese Werte aus dem Store. Okay, schauen wir nochmal kurz in die Applikation. So, hier. Dadurch, dass React das immer weiß, was sich geändert hat, lade ich jetzt einfach mal die Seite neu, weiß die auch, was sie austauschen muss. Ich schalte jetzt mal das Paint-Flashing an. Das heißt, immer das, was grün wird, muss der Browser neu malen. Das ist immer der teure Prozess. Und hier seht ihr zum Beispiel, wurde hier drüben das ganz grün. Aber hier drüben ist alles geblieben. Also der braucht hier drüben nichts neu rendern. Und jetzt werden nur noch diese Elemente neu gerendert, weil er feststellt, alles klar, von meiner Liste hat sich nur das letzte Element dazugekommen. Und das macht das Ganze dann auch so performant. Und hier oben halt noch diese Zahlaktualisierung. Gut, wie viel jetzt noch im Warenkorb drin liegen. Genau. Und das macht das Ganze dann halt auch so sehr extrem schnell, weil halt nur noch das ausgetauscht werden muss, was sich geändert hat. Okay. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsthema. Und zwar, das ist das, was das Redux eigentlich so interessant macht und was auch so richtig, also richtig cool ist, mit dem zu entwickeln. Und zwar sind das die DevTools. Die DevTools gibt es für Chrome, kann man sich hier installieren, nachinstallieren. Die gibt es für Firefox und ich muss passen, ich weiß nicht, ob es es für ein IE gibt, aber man kann es auch in der JavaScript-Anwendung einfach mit reinnehmen als JavaScript-Bibliothek, dann wären die auch hier direkt im Browser verfügbar. Und die sind echt cool. Die würde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar immer, wenn ich hier eine Action trigger. Also wir haben ja gesagt, wenn wir hier auf diesen Plus-Button drücken, wird hier eine Add-to-Basket-Action getriggert mit einem Payload. Und das seht ihr auch dann hier drin. Könnt ihr das erkennen? Ich mache es jetzt mal besser. Ja. Also hier seht ihr erstmal der Initialzustand, wenn ich die App gestartet habe. Und hier seht ihr, die Add-to-Basket-Action kommt hier. Und dann den Payload. Was kommt mit? Das heißt, ich kann meine Applikation sehr gut analysieren, was überhaupt da drin vor sich geht. Und dann kann ich auch gleichzeitig mit gucken, ja, wie sieht denn jetzt der neue Store aus? Wir haben jetzt ein Basket. Das ist unser Basket, also unser Warenkorb. Und da liegt jetzt ein Produkt drin. Und hier, das seht ihr auch so farblich hinterlegt, das ist das Zeichen, dass es halt sich geändert hat, beziehungsweise neu dazugekommen ist. Genau. Und in unserem Shelf hier, in unserem Warenkorb an sich, hat sich nichts geändert. Die sind alle noch drin geblieben. Genau. Dann gibt es verschiedene Funktionen, die ich hier drin machen kann. Ich kann zum einen mal, wie im Git, einen Commit machen. Das heißt, wenn ich jetzt mich durch die Applikation durchgeklickt habe, stelle jetzt fest, okay, das passt, mache ich einfach einen Commit und kann dann weitermachen. Kann dann jetzt zum Beispiel hier noch weiter rumklicken, neues Zeug mit reinnehmen. Ich habe jetzt hier an der Stelle jetzt noch zwei neue Waren hinzugenommen und stelle fest, ah, das war der falsche Weg, den ich da irgendwie zusammengeklickt habe. Könnte jetzt hier einen Revert machen. Und damit hätte ich den Initialzustand, nachdem ich committed habe. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Ware noch drin in meinem Warenkorb. Ich könnte auch einen kompletten Reset machen des Stores. Das heißt, Reset wird nochmal, wie ein Rebase im Git, wird nochmal der komplette Store zurückgesetzt auf Initialzustand. Damit haben wir jetzt auch hier nichts mehr drin. Das ist ziemlich cool. Wenn ich jetzt mehrere Sachen wieder in meinen Warenkorb reinlege, ich lade am besten die Seite nochmal neu. Ich könnte jetzt mehrere Sachen reinlegen. So, dann lösche ich wieder mal was raus. Löschen, löschen, löschen. Und jetzt könnte ich hier unten so ein Timeslider ist das. Das heißt, ich kann jetzt meine ganze Klickreihenfolge, die ich hier durchgeführt habe, einfach nochmal nachspielen lassen. Das heißt, ich kann sie auf den Play-Button drücken. Und ihr seht hier, wird der ganze Klick-Workflow, den ich gerade durchgeführt habe, nochmal durchlaufen. Im Hintergrund werden die ganzen Actions, die ich hier getriggert habe, einfach nochmal neu initialisiert, nochmal neu durchgelaufen. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool, effizient. Ich kann das Ganze pausieren. Also ich mache jetzt einfach mal hier einen Comment, passt. Ich könnte jetzt das ganze Ding pausieren. Das heißt, ich stelle in meiner Applikation fest, ich habe irgendwie ein Performance-Problem. Und ich will aber, dass ich das Redux-Tool erstmal ausschließe davon. Ich könnte jetzt das Redux-Tool auch deaktivieren, aber man kann auch einfach mal hier eine Pause reinhauen. Und damit kommt in meinem Log-Monitor hier unten nichts mehr an. Hier drüben, die Elemente werden immer noch hinzugefügt, aber an sich, das Logging findet hier gar nicht mehr statt. Ziemlich praktisch. Dann haben wir noch die Log-Changes, das heißt, hier wird eine Schranke gelegt. Das heißt, Actions gehen gar nicht mehr auf die Reducers durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier was lösche, ich kann es nicht löschen. Es geht nicht, weil ich den kompletten Store jetzt geblockt habe. Und was mir in der Entwicklung wirklich sehr viel hilft, also ich nutze es eigentlich fast nur, das ist dieser Persistent Store. Das heißt, ich lade so mal die Seite neu, packe jetzt hier mal ein paar Elemente rein und setze den Store jetzt mal auf Persistent. Und wenn ich die Seite neu lade, habe ich den gleichen Store schon wieder drin. Das heißt, ohne dass ich irgendwie ein Backend habe oder so, was mir die Daten persistent speichert, die werden hier drin einfach in der Redux DevToolbar gespeichert. Und ich kann, wenn ich ein Problem habe, ich hab mich irgendwie zu einem Problem hingeklickt und will das jetzt nachvollziehen, ändere was im Code, muss neu laden, muss mich wieder neu hinklicken, das ist halt ziemlich schwierig, zeitaufwendig. Und damit mit diesem Persistent Store kann ich das halt immer genau mein Punkt, den ich jetzt erreicht habe, immer wieder herstellen. Dispatcher, wie spät haben wir es? Dispatcher würde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Also man könnte jetzt hier auch eigene Aktionen dispatchen. Das heißt, man könnte jetzt hier ein Type hinschreiben und auch ein Payload. Und dann würde der auch über die Applikation getriggert werden. Den Slider hatten wir gerade schon gesehen. Und noch ein cooles Feature ist Import-Export. Das heißt, bevor ich was importieren muss, muss ich erstmal was exportieren. Lade die Seite neu und kann dann über Import die Datei einlesen. Also ich habe jetzt gerade über Export die Datei state.json in meinen Downloads gespeichert und könnte die jetzt nochmal neu einlesen. Und die wird eingelesen und die ganzen Actions, die da drin liegen, werden alle nochmal ausgeführt. Wenn man jetzt zum Beispiel so an Live-Production denkt, hat man jetzt zwar diese Redux-Dev-Toolbar nicht, aber man hat immer die Möglichkeit, sich über sogenannte Middleware da einzuhängen in die ganzen, in den Redux-Flow. Und könnte, wenn man jetzt zum Beispiel Sentry hat und irgendwie ein Fehler in der Applikation entsteht, könnte man diesen kompletten Store, die ganzen Actions, die dann da drin getriggert wurden, zusammenpacken und an Sentry mitschicken. Und wenn man jetzt diesen Fehler sozusagen im Sentry hat, kann man sich das JSON nehmen, einfach einlesen und dann wieder debuggen, wie der überhaupt zu dem Fehler hingekommen ist. Das ist halt ziemlich praktisch, man muss halt bloß aufpassen, welche Daten man schickt, weil es können natürlich auch nutzerspezifische Daten sein, da sollte man vorsichtig machen mit sowas. Genau. Okay, was ich noch nicht gezeigt habe, auch nicht zeigen kann, ist Remote. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei mir so ein ein iPhone-Emulator habe, in der läuft meine App drin, dann habe ich ja dort drin keine DevToolbar. Aber es ist mir möglich, über dieses Remote-Debugging, genau dieses Debugging halt, was wir jetzt sehen, auch durchzuführen. Ich habe es aber noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Okay, dann der Inspektor ist einfach nochmal hier. Also hier, ich habe neben dem Log-Monitor, wo wir jetzt gerade drin waren, noch den Inspektor. Das heißt, hier kann ich immer sehen, was hat sich geändert. Hier sehe ich, ist ein neues Produkt hinzugekommen. Auch bei der Action ist ein neues Produkt hinzugekommen. Kann ich sehen, ich kann die Dinger skippen. Ich kann da hinspringen zu dem Zustand hier gerade. Das seht ihr dann, werden die dann hier grau ausgezeichnet, wenn ich dann auf Jump gehe. Also ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und noch eine Sache zum Visualisieren. Das ist zum Beispiel auch ziemlich cool. Hier kann ich mal den ganzen Baum, ich habe ja so dieses riesige JavaScript-Objekt, was ich da erzeugt habe, ist hier praktisch abgebildet. Das heißt, ich habe hier mein State, hier habe ich einen Shelf, diesen Shelf-Abschnitt von diesem riesigen Store, hier den Basket und dann liegen im Basket zum Beispiel liegen jetzt die Produkte drin, zwei Produkte. Und in unserem Warenregal liegen jetzt sechs Produkte drin. Das kann ich halt nochmal super sehen hier, wie der ganze Store aufgebaut ist. Okay. So. Genau. Jetzt haben wir das natürlich, das ist natürlich alles ein synchroner Weg, wie wir das jetzt gebaut haben. Das heißt, es gibt keinen Call in Backend oder sowas in der Art. Und um dieses Problem zu beheben oder um das zu managen, gibt es verschiedene Bibliotheken in Redux. Das sind auch verschiedene Strategien. Zum einen gibt es Sunk. Sunk ist, und das zeige ich jetzt mal in der nächsten Folie, ist praktisch hier angesiedelt. Wenn man jetzt eine Action triggert, dann ist es möglich, dass Sunk noch einen Ajax-Call macht auf einen Backend-Server, prüft zum Beispiel, ob der Preis noch korrekt ist oder ähnliches, wartet den Ajax-Call ab und dispatcht dann praktisch nochmal von sich aus diese Action. Also die Action wird erst durch den ganzen Redux-Store durchgeleitet, wenn der Ajax-Request durch ist. Dann gab es in der Liste noch das Saga, also Redux Saga. Redux Saga ist ungefähr hier unten anzusiedeln. Das heißt, Redux Saga kann auf bestimmte Actions hören, kann die abfangen und wartet dann. Das heißt, wir würden jetzt einen Ajax-Call machen auf irgendein Backend und gucken halt wieder, ob der Preis stimmt. Redux Saga stoppt diese Action und erst wenn der Backend-Call durch ist, kann die Action weiter durchgehen. Und man kann die auch an der Stelle auch nochmal manipulieren und sagen, okay, der Preis, den du jetzt mitbekommen hast, der ist falsch, ich habe den aus dem Backend bekommen, der ist richtig, und kann das den ganzen Payload nochmal ändern. Und dann gibt es noch den letzten im Bunde für die React-Anwendung, den wir mal getestet haben, und das ist Redux Observable. Das ist auch das, was wir bei uns jetzt im Einsatz haben. Redux Observable ist sehr dynamisch gebaut. Das heißt, also wir hatten am Anfang auch das mit dem Thunk gehabt, aber das hat sich dann als nicht so praktikabel erwiesen, weil halt sehr, sehr viele, wenn die Applikation riesengroß wird und hier in diesen Actions halt immer diese ganzen Ajax-Requests drinstehen, das wird halt ziemlich Overhead. Also man kann das nicht so schön managen. Und mit dem Redux Observable ist es praktisch so, wir können auf Actions hören, wenn jetzt hier eine Add-to-Basket kommt, könnten wir sagen, okay, wir packen hier bloß eine ID rein. Redux Observable hört auf die Action. Die Action geht trotzdem weiter durch an die Reducer und die Reducer können was machen, müssen sie aber nicht. Und wir können diese Action abfangen und können Ajax-Requests machen. Wir können uns das komplette Produkt wiederholen und können eine neue Action daraus erstellen. Und das ist ziemlich praktisch, weil man kann dann auch sogar mehrere Actions nacheinander wieder triggern. Und man kann auch verschiedene mit der gleichen Funktion auf verschiedene Actions hören. Also man kann dann wunderbar die Sachen so zusammenschrauben, zusammen verbinden. Und das wird dann über sogenannte Epics gemacht. Das jetzt noch zu erklären wäre zu viel, denke ich. Aber so vom Prinzip her ist es halt so, dass man halt immer so dieses Observable-Prinzip, so Reactive Programming halt, auf die Sachen hören kann. Für Angular 2 gibt es dann noch die NGRX. Da haben wir dann dieses NGRX Effects. Einfach noch mit genannt, das ist ähnlich wie Redux Observable. Den Router, muss ich gestehen, habe ich noch nicht ausprobiert. Und die DB, die ist gerade noch in der Entwicklung, wobei seit November, ich bin mir nicht sicher, ob da noch was vor sich geht. Und Notify hatten wir auch noch nicht genutzt. Genau. Okay, ja, das war mein Vortrag zu Redux. Wir haben die ganzen Source Code hier auf GitHub verlinkt. Ich denke, wir werden die Folien dann auch online stellen. Und die Demos könnt ihr sozusagen auch direkt ausprobieren. Und noch was in eigener Sache, ich bin auch bei Meetups in Chemnitz bzw. in Dresden mit dabei. Wir haben jetzt in Chemnitz hier ein eigenes Meetup für Webdeveloper gestartet, das ist am 30. März wieder mit CSS-Themen. Ich bin jetzt gerade unsicher, was wir da als CSS-Themen haben, weil es mein Kollege macht. Ja, aber wer da Lust und Laune hat, kann da gerne vorbeikommen. Wir treffen uns einmal im Monat. Letzten Donnerstag ist es, glaube ich, immer. Genau, in Lukumov. Vielen Dank und wenn noch Fragen sind.